ARD.
Wir werden hier die größte Konzentration von Transporthubschraubern deutschlandweit, europaweit sogar bekommen.
Aero 3 ist ein System, das in der Tat die Sicherheit Deutschlands deutlich erhöhen wird.
Wir hoffen uns da schon einen Schub für die Stadt. Einmal eine Kita, Neubau und die Erweiterung unseres Gewerbegebietes. Und ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg.
Deutschland erhält heute mehr als ein Waffensystem. Wir gewinnen Sicherheit und wir stärken das Vertrauen unserer Verbündeten.
So viel Lob, so viel Hoffnung zum Auftakt dieser Spreepolitik. Und dabei geht es erstmal um einen 12 Meter hohen Hügel mit Betonkuppel obendrauf im südbrandenburgischen Holzdorf. Aber darunter und dabei verbirgt sich ein neues Luftabwehrsystem, Aero 3, übersetzt Pfeil 3. Und was es damit auf sich hat, das klären wir gleich. Außerdem gab es Zoff im Berliner Parlament, aber eine Koalitionskrise immerhin ist abgewendet worden. Spoiler, es geht um die AfD und die Frage, einen AfD-Verbotsantrag auf den Weg bringen oder nicht. Da war sich Schwarz-Rot uneins intern. Wie sie das jetzt gelöst haben, wollen wir genauer wissen. Ehe es dann noch um Männer und ihre ganz verschiedenen Ambitionen geht, den Vizeministerpräsidenten Brandenburgs Robert Krumbach vom BSB zieht es in die Bundesparteispitze. Warum das? Und ob da eine Bromance zwischen Zweien wächst, die sich bisher gar nicht riechen konnten. Zumindest gab es diese Woche den Antrittsbesuch von Friedrich Merz bei Kai Wegner im Roten Rathaus. Unsere Landespolit-Society-Korrespondentin wird das aufklären. Ich bin Angela Ulrich. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Aber ehe es bunt wird, gucken wir auf die Sicherheit. Die war eben großes Thema in dieser Woche in Brandenburg. Amelie Ernst und Hanno Christ aus unserer Landespolitikredaktion können dazu eine ganze Menge sagen. Hallo ihr beiden.
Hallo Angela.
Hi.
Denn auf dem Fliegerhorst der Bundeswehr in Holzdorf bei Herzberg im Elbe-Elster-Kreis im Süden Brandenburgs, da ist die erste Stufe eines Raketenabwehrsystems stationiert worden. Aero 3, Pfeil 3. Auf Bildern habe ich da erstmal einen Hügel mit einer Kuppel gesehen. Was passiert da genau?
Unter dieser Kuppel verbirgt sich eine Radaranlage, also nicht das Waffensystem selbst. Das wurde am Mittwoch allerdings auch vorgestellt. Man hat es mal mit Piepen nach oben gefahren. Vielleicht hat der ein oder andere die Bilder gesehen oder das mal gehört. Das sind mobile Abschussrampen und wie gesagt, unter der Kuppel steckt das Radarsystem, das überhaupt erstmal finden muss, wo wird möglicherweise eine Rakete auf Europa hin abgeschossen, wo ist etwas verdächtig. Und das würde dann sozusagen die Startrampe und das Team dort benachrichtigen und da muss es natürlich schnell gehen und genau dafür ist dieses System ausgerichtet. Es ist kein System vom Reißbrett. Es wurde oft erprobt in Israel und wie wir alle wissen, da knallt es ja des Öfteren mal. Es fliegen Raketen, also man kann schon gut davon ausgehen, dass Israel und die Streitkräfte dort Bescheid wissen, wie man mit solchen Raketen umgeht.
Du hast von Israel gesprochen, Hanno. Der Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor, der hat zur Einweihung dieses Aero 3 Systems nochmal dies gesagt.
Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel in diesem Bereich zeigt, wie tief diese Beziehung ist. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass der jüdische Staat jetzt Deutschland und Europa verteidigt.
Also ein System, was in Israel entwickelt wurde. Was kann das genau? Welche Raketen sollen da in Holzdorf oder von Holzdorf aus abgefangen werden, Hanno?
Vorweg, es ist nicht nur ein System aus Israel, sondern auch die USA haben da ihre Hände mit im Spiel. Also kein System verlässt sozusagen Israel oder wird in andere Staaten exportiert, ohne dass die USA nicht auch das grüne Licht dafür gegeben haben. Da sieht man auch mal natürlich, wie abhängig Deutschland auch da wiederum ist von Waffentechnologien anderer Länder. Dieses System ist dafür da, eine Lücke zu stopfen. Wir haben ja schon vielleicht von solchen Systemen, Raketensystemen wie Patriot oder Iris-T gehört. Das sind Raketensysteme, die Raketenflugkörper in etwas niedrigerer Höhe abfangen sollen. Jetzt ist Aero 3 dafür gedacht, Raketen in einer Höhe von bis zu 100 Kilometern abzufangen. Vorwiegend ballistische Raketen, also das heißt Raketen, die einmal abgefeuert werden, dann in hohe Umlaufbahnen kommen und dann wieder im Sinkflug irgendwo landen. Und genau da war Deutschland nach oben hin tatsächlich offen. Es gibt nichtsdestotrotz Lücken. Also dieses System ist, das wurde immer wieder betont, dafür gemacht zu verteidigen, nicht anzugreifen. Und natürlich kann dieses System nicht alle Flugkörper abfangen, aber eben einen Teil davon. Und ich denke schon, so habe ich es zumindest verstanden, die Sicherheit Deutschlands im Himmel wird ein Stück weit erhöht.
Und warum das Ganze jetzt in Holzdorf?
Naja, die Bundesregierung findet diesen Standort einfach strategisch richtig. Es soll ja noch mehrere Standorte geben, aber es braucht einen aus Sicht der Bundesregierung im Osten Deutschlands, nicht allzu weit weg von Berlin. Und auf der anderen Seite hat man eben Brandenburg und Sachsen-Anhalt, da wo dieser Standort liegt, die haben zugesagt und haben gesagt, ja, wir unterstützen das auch politisch und deswegen Holzdorf.
Wir haben ja ganz am Anfang eben Töne gehört, alle begeistert, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke zum Beispiel. Aber gibt es da auch Leute, die das nicht so cool finden, dass nun dieses neue Abwehrsystem ausgerechnet in Südbrandenburg in Holzdorf stationiert ist?
Die Frage haben wir natürlich auch gestellt, vor allen Dingen an den Bürgermeister von Herzberg, Carsten Eule-Prütz, der ist parteilos. Er sagt, nein, das würde so ein Stück weit von außen hereingetragen werden, diese Befürchtungen, die sich, dass man jetzt zu einem Angriffsziel werden könnte. Nun fragt man eben den Bürgermeister, der sich da freut, dass, glaube ich, dort in seinem Ort ziemlich viel passiert. Es gibt aber durchaus auch Stimmen, die da Sorge haben. Und rein militärisch ist es natürlich auch logisch, dass so ein Stützpunkt ein Angriffsziel werden kann, ein potenzielles. Man sagt aber auch, nun gut, der Standort ist schon seit sehr langer Zeit ein Militärstandort. Also in irgendeiner Weise sind die Leute schon daran gewöhnt. Und wir haben nichtsdestotrotz, auch man darf es nicht vergessen, den Konflikt auch auf Landesebene, auch auf Bundesebene, vor allen Dingen das BSW ist da ja sehr aktiv und sehr skeptisch, was Militärinvestitionen angeht. Und bei dem Termin, den wir zum Beispiel am Montag hatten, da ging es vor allen Dingen um die Taskforce in Holzdorf und die Chinook-Hubschrauber, die da hinkommen sollen. Da war der Infrastrukturminister Detlef Tabbert vom BSW nicht vertreten, hat seine Staatssekretärin geschickt. Ich kann mir auch vorstellen, das kommt im BSW nicht so gut an, wenn er danach auf dem Gruppenfoto ist mit Soldaten. Ist nicht so BSW-Style.
Aber für die Region, die ja schon lange Truppenübungsplatz, Luftwaffenstützpunkt ist, die sehen dann eher die Chancen, die so eine weitere Stationierung mit sich bringt. Da verstehe ich euch richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist die Frage, wie viele Soldaten mit ihren Familien werden da tatsächlich hinziehen, wie viel pendeln da rein. Der Bürgermeister von Herzberg hat gesagt, na, wenn er abtritt, hofft er, dass man nicht mehr nur 9000 Einwohner hat, sondern vielleicht 10.000. Dann gibt es natürlich Firmen, Rüstungsfirmen, Wartungsfirmen, die sich da zusätzlich ansiedeln. Es gibt wohl auch Firmen, die schon angeklopft haben. Man geht ja sehr diskret damit um. Nächstes Problem aber, Gewerbeflächen finden. Und da tun sie sich offenbar schwer. Die Gewerbeflächen, die sie sich vorstellen, sind noch nicht in der Hand der Stadt. Da tut man sich noch schwer mit beispielsweise der evangelischen Kirche, der wohl ein Grundstück gehört, oder einem Eigentümer aus Berlin. Die wollen die Grundstücke nicht so einfach hergeben. Also mit dem Wachstum ist es nicht so einfach.
Holzdorf war ja in dieser Woche nicht der einzige Ort in Brandenburg, wo Soldaten etwas vorgeführt haben. Ahrensfelde nordöstlich von Berlin beherbergt jetzt eine Drohneneinsatzstaffel. Auch da große Einweihung. Wird denn, Amelie, Brandenburg jetzt eine richtig wichtige Militärregion?
Na, ich würde sagen, Brandenburg ist jetzt eigentlich schon eine richtig wichtige Militärregion. Es gibt ja schon verschiedene Bundeswehrstandorte. Es gibt das Einsatzführungskommando der Bundeswehr, Einheiten für Auslandseinsätze. Es gibt natürlich eine Menge Truppenübungsplätze, sowohl aktive als auch ehemalige. Es gibt Rüstungsbetriebe, Stichwort Schönefeld und Umgebung. Es gibt die ILA dort natürlich.
Internationale Luftfahrtausstellung.
Ausstellung, genau. Das Raketenabwehrsystem, jetzt eben auch noch die Drohnenstaffel der Bundespolizei. Und es liegt eben an dieser Lage rund um Berlin. Also man könnte sagen, es ist historisch gewachsen, dass es hier eigentlich eine Militärregion aus verschiedenen Gründen ist. Und jetzt im Zuge dieser neuen Aufrüstung greift man natürlich auf bestehende Strukturen zurück und erweitert die oder reaktiviert die. Und das ist eben auch Brandenburg.
Und wenn ich noch ergänzen darf, das ist so ein bisschen untergegangen in den letzten Jahren, weil wir immer viel über große Arbeitgeber in der Lausitz sprechen, über Tesla und dergleichen. Die Bundeswehr ist einer der größten Arbeitgeber tatsächlich in Brandenburg schon immer gewesen, schon seit der Wende. Jetzt guckt man verstärkt darauf, aber es ist schon seit jeher ein Faktor gewesen.
Hanno Christ und Amelie Ernst, ganz herzlichen Dank euch beiden.
Gerne.
Gerne.
Und Amelie, wir sprechen gleich nochmal. Jetzt aber erstmal der Blick nach Berlin. Und da ist jetzt Sabine Müller aus unserer Berliner Landespolitikredaktion zu mir gekommen. Hallo Sabine.
Hallo Angela.
Um es mal positiv zu formulieren, zwischen Schwarz und Rot, also CDU und SPD in Berlin, ist eine veritable Regierungskrise in dieser Woche abgewendet worden. Geht um die AfD. Was genau ist da passiert?
Also ich glaube, das war schon eine heikle Situation, weil man muss dazu wissen, eine Koalition, die vereinbart, dass sie immer zusammen abstimmt. Das ist eine ganz wichtige Grundlage der Zusammenarbeit. Und jetzt sah es halt so aus, als könnte das platzen sozusagen, weil die SPD relativ klar dem Koalitionspartner CDU signalisiert hatte. Bei einem Antrag, der am Donnerstag auf der Tagesordnung des Plenums stand, ein Antrag von Grünen und Linken, da wollen sie nicht Nein sagen, sondern sie wollen gerne zustimmen. Die CDU wollte aber nicht, dass die Koalition zustimmt. Und deswegen ist da ziemlich gerödelt worden im Hintergrund, bis die Koalition dann einen eigenen Antrag hatte, den sie einfach an die Stelle des Grünen und Linken Antrags setzen konnte.
Zwei Anträge also. Was steht drin in dem von Grünen und Linken und was in dem der Regierungskoalition?
Ja, der von Grünen und Linken, der ist schon aus dem Mai und der ist relativ kurz und klar, das zeigt schon der Titel. Jetzt ein AfD-Verbotsverfahren einleiten. Also da sagen die beiden Fraktionen, der Bundesverfassungsschutz habe doch die AfD jetzt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Muss man im kleinen Einschub dazu sagen, das ist aber gerade vor Gericht. Deswegen sagt der Bundesverfassungsschutz das auch nicht, hält die Hochstufung jetzt erstmal wieder zurück. Aber die beiden Parteien sagen eben, wir wissen jetzt, wie die AfD wirklich ist. Und deswegen sollte doch bitte der Senat jetzt tatsächlich daran gehen, sich einmal mit der Bundesregierung abzusprechen, beziehungsweise über den Bundesrat eine Initiative starten oder zu unterstützen, dass man eben vors Bundesverfassungsgericht zieht und versucht, die AfD zu verbieten. Soweit, so klar, dieser grün-linke Antrag.
Ja. Genau. Aber die anderen sehen es anders.
Ja, die SPD sieht das eigentlich genauso. Wie gesagt, hätte das eigentlich auch gerne unterstützt, sollte das aber aus Koalitionsdisziplinsgründen nicht machen. Und deswegen gibt es jetzt diesen Ersetzungsantrag. Und da merkt man schon am Titel, den ich jetzt gerne mal vorlese, dass der nicht ganz so knapp und geradeaus ist. Da heißt nämlich der Titel: Freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen, Instrumente der wehrhaften Demokratie nutzen, Prüfverfahren der verfassungsmäßigen Konformität durch das Bundesverfassungsgericht. Puh. Und ja, genau. Und das ist halt ein Antrag, der so ein bisschen die Grundgesetzlage referiert. Also was sind eigentlich die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um Parteien zu verbieten? Gar nicht bestimmte Parteien, sondern insgesamt Parteien. Also dass sie auch nach ihren Zielen und ich zitiere jetzt nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Und dann heißt es halt, naja, wenn diese Voraussetzungen gegeben seien, dann solle der Senat Möglichkeiten für ein Verbotsverfahren ausloten mit dem Ziel, eine Bundesratsinitiative zu ergreifen. Also deutlich schwammiger als das, was Grüne und Linke vorgelegt hatten. Und deswegen gab es halt auch Kritik.
Hören wir mal rein. Zum Beispiel Bettina Jarasch, die Fraktionschefin der Grünen, die sagt dies.
Kennen Sie Harry Potter? Er hat es mit einem mächtigen Feind zu tun, den alle anderen nur ganz ängstlich flüsternd nennen. Der, der nicht beim Namen genannt werden darf. Harry Potter dagegen, der spricht den Namen aus. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, ein bisschen mehr Harry Potter zu wagen. Es ist die AfD, über die wir hier sprechen. Über die auch Sie in Ihrem Antrag sprechen, auch wenn Sie es nicht hinschreiben wollen. Die AfD ist es, die unsere Demokratie bedroht. Die AfD ist hier Lord Voldemort und niemand sonst.
Und auch die linke Fraktionsvorsitzende Elif Erab, die war überhaupt nicht glücklich mit diesem Antrag.
Der Antrag ist leider auch nicht der große Wurf, wie es die SPD teils verkündet. Denn dieser Antrag enthält eben kein klares Bekenntnis für ein AfD-Verbot. Es ist ein Prüfauftrag der Verfassungsfeindlichkeit extremistischer Organisationen. Er ist schwammig und allgemein formuliert. Das war offenbar der Preis der CDU, damit sie überhaupt mitgehen kann.
Am Ende haben aber dann doch Grüne und Linke mit für diesen Antrag gestimmt, weil sie schlicht und einfach, ich nenne das jetzt mal ein bisschen staatsmännische Raison, also sie wollten nicht der AfD sozusagen die Genugtuung geben, dass es da eine gespaltene Front der demokratischen Parteien gab.
Damit alles klar und alle vier Parteien jenseits der AfD für ein Verbot dieser Partei?
So klar ist es längst nicht. Ich meine, wir können mal kurz reinhören in den SPD-Fraktionschef Raed Saleh, was der unter anderem während seiner Rede gesagt hat.
Der Berliner Senat bekommt damit den Auftrag, im Bundesrat Möglichkeiten und Mehrheiten für ein AfD-Verbotsverfahren auszuloten und eine entsprechende Bundesratsinitiative zu ergreifen.
Da würde ich sagen, hat Raed Saleh ganz gut den Text des Antrags nochmal referiert.
Sehr vorsichtig.
Genau, relativ vorsichtig. Völlig anders die SPD in den sozialen Medien mit Jubelposts und Videos, die einfach nicht stimmen. Also CDU, SPD, Grüne und Linke stimmen geschlossen für AfD-Verbotsverfahren jetzt, heißt es da unter anderem. Und da hat der CDU-Abgeordnete Burkhard Dregger, Innenexperte seiner Fraktion, sehr klar gemacht in seiner Rede, dass er mit jetzt das überhaupt nicht so sieht.
Wir werden nicht zögern, ein Parteiverbotsverfahren zu unterstützen, wenn die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Das sollte jeder, der sich mit unserem Ersetzungsantrag angesprochen fühlt, wissen. Im Fall der AfD sind diese Voraussetzungen bislang nicht erfüllt.
Also Dregger sagt, es gebe zum Beispiel noch keine rechtssichere Feststellung der Verfassungsfeindlichkeit der AfD. Er hat dann auch auf das laufende Verfahren vor dem Kölner Verwaltungsgericht verwiesen, das ich ja vorhin auch schon erwähnt hatte, wo die AfD ja gegen ihre Einstufung als gesichert rechtsextremistisch klagt. Und sagte Dregger, es fehle auch an einer rechtssicheren Feststellung, dass die AfD versucht, die aktuelle Ordnung in Deutschland zu beseitigen. Also da ist noch längst nicht alles geklärt zwischen den Koalitionspartnern CDU und SPD, so wie ich das sehe. Die tun zwar so, als seien sie auf einer Linie, aber sie sind es nicht wirklich, finde ich. Das hat man auch in einem anderen Teil der Rede von Burkhard Dregger gemerkt. Der CDU-Abgeordnete hat nämlich sehr deutlich gemacht, dass sich dieser Koalitionsantrag nicht auf eine Partei beschränke, sondern auch auf andere anwendbar sei. Also man unterscheide jetzt nicht, ob da Gefahren von rechtsextremistischen oder linksextremistischen Tendenzen drohten. Und dann hat Dregger explizit gesagt, er habe große Sorgen wegen antisemitischer, islamistischer Radikalisierungstendenzen in Teilen der Linkspartei, besonders in Neukölln.
Da hat es so ein Aufstöhnen auch ein bisschen im Parlament gegeben, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, also ich meine, diese Interpretation des Antrags, die ist natürlich überhaupt nicht im Sinne der Sozialdemokraten. Also ich glaube, innerhalb der Koalition wird das noch relativ spannend.
Und was sagt nun die AfD, um die es ja bei all dem geht?
Die hat sich wirklich sehr selbstbewusst gegeben. Der Abgeordnete Mark Fallender, der hat die Vorwürfe gegen seine Partei natürlich zurückgewiesen und betont, es gebe gar keine Grundlage für ein Verbot. Und er hat dann auch nochmal gesagt, die AfD arbeite vollständig innerhalb des demokratischen Systems.
Das Bundesverfassungsgericht verlangt für ein Parteienverbot ein aktiv-kämpferisches, aggressives Vorgehen gegen die freiheitlich-demokratische Grundart. Bloße verbale Radikalität oder Einzeläußerungen reichen nicht aus. Sprich, sie werden mit einem Verbotsverfahren scheitern. Der untaugliche Versuch von Ihnen, Millionen von Wählern zu entrechten und die stärkste Oppositionskraft in diesem Land zu verbieten, wirft vielmehr die Frage auf, wer ist eigentlich die Gefahr für die Demokratie in diesem Land, nämlich Sie.
Und dann, das fand ich recht interessant, hat er den anderen Parteien sozusagen gedroht mit den USA. Da habe sich doch der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz sehr klar zum Thema Meinungsfreiheit geäußert. Und Fallender sagt dann, also die USA, die würden das nicht zulassen, dass mithilfe von Parteienverboten jetzt das fragile System der deutschen Demokratie gefährdet wird. Also seine Botschaft war, die AfD stehe ja gar nicht alleine da, wir haben mächtige Unterstützer. Wie viel davon jetzt Wahrheit ist und wie viel Wunschdenken, das will ich mal so stehen lassen.
Ja, also zumindest, es ging hoch her und wie geht's jetzt weiter?
Ja, ich bin wirklich gespannt. Also in diesem Antrag der Koalition, da steht eine Frist drin. Also bis zum 1. Juni soll der Senat zurückmelden, was denn eigentlich passiert ist seitdem. Also ein bisschen Zeit ist. Ich glaube, man wird jetzt erstmal das Urteil abwarten vom Verwaltungsgericht in Köln. Was sagen die zu eben der Klage der AfD oder der Beschwerde der AfD gegen diese Einstufung als gesichert rechtsextremistisch? Und ich glaube, dann muss es eigentlich zum Schwur kommen. Aber da höre ich auch schon wieder so Unterschiedliches aus CDU und SPD. Also bei der SPD heißt es, naja, also auf jeden Fall das Urteil in erster Instanz wird uns reichen. Bei der CDU heißt es, nee, also das muss sozusagen durch alle Instanzen gegangen sein. Also die Sache ist noch nicht gegessen.
Da werden wir eine Menge noch miteinander drüber sprechen in der Spreepolitik. Ganz herzlichen Dank bis hierhin, Sabine Müller. Aber wir haben ja gleich nochmal miteinander zu tun. Also bleib hier. Wir machen es uns jetzt nämlich vorweihnachtlich. Zum Nikolaustag, dem 6. Dezember, machen wir ein Türchen auf. Und erblicken dahinter Robert Krumbach, BSW-Finanzminister und Vizeministerpräsident in Brandenburg. Und dieser Krumbach, der will mehr. Amelie Ernst aus unserer Landespolitikredaktion nochmal in Potsdam. Krumbach will nämlich in die Bundesparteispitze aufsteigen. Warum das?
Ja, man muss ja noch so ein kleines Vielleicht davor setzen. Er hat ja gesagt, er will beim BSW-Parteitag in Magdeburg am Wochenende eventuell kandidieren für einen Platz im Bundesvorstand. Aber er will es noch abhängig machen von Gesprächen mit anderen Parteimitgliedern. Und auch gucken, wie der Parteitag so läuft. Und dann sagt er erst, ob er wirklich antritt für irgendeinen Posten.
Aber eigentlich werden ja als neue BSW-Bundesspitze schon ganz andere gehandelt. Die derzeitige Co-Chefin Amira Mohamed Ali oder auch der Europaparlamentarier Fabio De Masi. Könnte Krumbach da wirklich dazwischen grätschen?
Also ich sage mittlerweile beim BSW, alles ist möglich, never say never. Also natürlich kann es sein, dass er da Leute findet, die auch sagen, nee, dieser Kurs, dieser strafgeführte Sarah-Wagenknecht-Kurs, das ist nicht unser, er will das ein bisschen anders haben, er will das BSW regierungsfähiger machen, was er hier in Brandenburg, was er hier ja sozusagen erstmal per se auch geschafft hat. Und auf der anderen Seite kandidiert aber eben Friederike Bender, die Brandenburger Landesvorsitzende vom BSW. Das wäre eine direkte Konkurrenz, die steht eben für diesen Wagenknecht-Kurs. Krumbach sagt, nee, wir müssen es alles ein bisschen anders machen. Also unmöglich ist es nicht, würde ich sagen.
Und ist das schon so eine Art Absprung seinerseits aus Brandenburg? Spielt das da irgendeine Rolle?
Ich glaube nicht, dass das jetzt so eine Exit-Strategie ist, dass Krumbach sagt, ich will hier irgendwie weg und dann gehe ich in den Bundesvorstand. Sondern das ist wirklich so ein Signal, das ist so ein Zeichen zu sagen, es geht auch anders bei uns grundsätzlich im BSW. Und ich glaube, er will trotzdem Finanzminister bleiben, auch Landtagsabgeordneter. Er will ja hier eben zeigen, dass das BSW regierungsfähig ist. Und wenn er weggehen würde, dann wäre diese ganze Koalition, sagen wir mal, sehr instabil. Und das will er eben auch nicht.
Bleibt spannend. Wir zeichnen diesen Podcast am Freitagmittag auf, also wir wissen noch nicht, was da passiert am Wochenende. Das BSW hat ja diese Woche im Landtag auch mal wieder inhaltlich von sich reden gemacht, nämlich beim Schulstreik gegen die Wehrpflicht. Wie eng steht die Koalition da zusammen?
Naja, da versucht das BSW jetzt natürlich Punkte zu machen bei ihrem Kernthema Frieden, unterstützt diesen Schulstreik inhaltlich grundsätzlich, hat jetzt nicht direkt dazu aufgerufen. Der Jugendverband vom BSW sieht es anders. Aber die Botschaft ist natürlich klar, hier Jugendliche, lasst euch nicht vor den Karren der Bundesregierung und der Rüstungsindustrie spannen. Wir brauchen die Wehrpflicht nicht, sagt das BSW. Bei den anderen Fraktionen im Landtag haben wir klar gehört, da sieht es anders aus. Da sagen alle anderen aus verschiedensten Gründen allerdings, wir brauchen die Wehrpflicht. Die CDU zum Beispiel, ne, wir müssen aufrüsten, wir müssen dieses Signal klar Richtung Russland senden. Und auch die SPD sagt grundsätzlich Ja zur Wehrpflicht.
Ganz herzlichen Dank, Amelie Ernst aus unserer Brandenburger Landespolitik.
Gerne, ciao.
Und wir haben ja noch ein Türchen zu öffnen. Und da gucken gleich zwei Männer dahinter hervor, der Kanzler nämlich und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner. Merz war diese Woche bei Wegner zum offiziellen Antrittsbesuch im Roten Rathaus. Die beiden CDUler, die sich sonst so oft streiten. Sabine Müller hat jetzt ihre Rolle ein bisschen gewechselt, ist jetzt unsere Spreepolitik-Society-Korrespondentin. Sabine, was fiel dir denn auf bei diesen beiden Männern?
Na, direkt als erstes Mal, als Merz aus dem Auto stieg, dass die beiden echt im Partnerlook unterwegs waren. Ich meine, also das geht Männern in dunklen Anzügen ja oft so. Aber dann jetzt auch noch mit dieser roten Krawatte, mit so einem kleinen Muster. Also es war wirklich fast identisch. Und dann fand ich es schon relativ bezeichnend, dass Friedrich Merz, der sich ja ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hat, einfach nur seine Unterschrift drunter gesetzt hat. Man hätte ja denken können, vielleicht schreibt er noch einen netten Satz dazu. Jetzt nicht gleich Rosentulpen nelken, alle Blumen welken und so. Aber es war wirklich nur die Unterschrift.
Wortkarg in diesem Moment. Aber als dann Merz von Wegner ein Gastgeschenk bekommen hat, ein Mini-Brandenburger Tor aus Porzellan, da sprudelte es ja dann geradezu raus aus dem Kanzler.
Ja, er hat dann erzählt, dass er früher, als er noch nicht sozusagen in gesicherten Autos mit Bodyguards gefesselt war, dass er dann sehr gerne immer schon früher ausgestiegen ist, wenn er zum Bundestag musste und dann einfach nochmal durchs Brandenburger Tor gelaufen ist und dass ihn das auch emotional immer sehr bewegt hat. Also da hat er nochmal so ein bisschen das Mensch durchscheinen lassen.
Ich fahre da übrigens auch immer noch sehr gern mit dem Rad durch.
Geht mir auch so.
Finde ich toll. Also dein Fazit, ist da eine neue Bromance, die wächst?
Also ganz ehrlich, wenn ein kleines Brandenburger Tor aus Porzellan Leute, die sich schon in relativ deutlicher, glaube ich, Abneigung verbunden sind, wenn das heilen könnte und einmal gemeinsam Mittagessen, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Nein, die beiden werden inhaltlich weiter streiten, aber sie sind natürlich zivilisiert genug, um das bei solchen Terminen jetzt nicht irgendwie raushängen zu lassen.
Sabine Müller, du bist großartig als Society-Korrespondentin, werden wir
oder
uns
Psychologin
merken.
Oder so, ne?
Wahnsinn, dank dir.
Danke dir.
Und wir haben mal wieder eine Zahl der Woche für Sie rausgesucht, mit der man ja Politik auf unser aller Leben runterbrechen kann. Und die Zahl dieser Woche lautet 230. Sebastian Schöbel weiß warum.
230, das ist die Zahl der Lkw, die die Verkehrsverwaltung in der Königin-Elisabeth-Straße im Westend an einem Tag gezählt hat. Und meint, das ist eine noch verträgliche Verkehrsbelastung für die Anwohner dort, die das wenig überraschend anders sehen. Erstens, weil die Königin-Elisabeth-Straße gerade die Ausweichroute ist für Lkw, die zwischen Autobahndreieck, Funkturm und Spandauer Damm unterwegs sind. Und wohl auch bleibt bis mindestens 2027, wenn die neue Westendbrücke fertig sein soll. Zweitens, weil die Anwohner selber Lkw gezählt haben und auf bis zu 240 gekommen sind, pro Stunde wohlgemerkt, nicht pro Tag. Und drittens, weil bei einigen Wohnungen schon der Stuck von der Decke fällt und Risse am Balkon zu sehen sind. 230, eine Zahl, die offenbar Auslegungssache ist. Am Freitag jedenfalls war Baustart bei der Westendbrücke.
Klar, dass wir da dranbleiben an diesen Mammutbauprojekten, die Anwohnerinnen und Anwohner auf die Palme bringen. Und das war's schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Wenn Sie noch Lust auf mehr haben, sehr gern. Mit dem Podcast Der Tag in Berlin und Brandenburg bekommen Sie die tägliche Nachrichtendosis aus Berlins Kiezen und den Brandenburger Regionen, vollgepackt mit spannenden Geschichten, Reportagen und News. Kompakt und informativ, immer montags bis freitags am Abend, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Da finden Sie uns auch. Gern abonnieren, die Spreepolitik. Danke fürs Zuhören, sagt Angela Ulrich.